Herzlich willkommen zum vierten Teil vom Vogelpart-Podcast mit dem Voologen Paul. Vielen Dank für die vielen Nachrichten und Fragen gestern. Auf eine Frage will ich am Anfang gleich mal genauer eingehen. Ich habe eine Frage bekommen, die da war: Paul, in welche Gruppe würdest du eigentlich die Krähen packen? Sind die Krähen Melodiker? Nein. Sind die Krähen Rhythmiker? Ja, das ist eine Interpretationsfrage. Man könnte sie als Rhythmiker bezeichnen, aber dagegen spricht, dass ihr Gesang oder ihre Ruflautäußerungen so unterschiedlich und so variantenreich sind. Gerade wenn wir uns einen Kohlgraben anschauen, Eichelhäher anschauen, Elstern anschauen, da sind rhythmische Elemente drin, aber so richtig passen sie in diese Gruppe der Rhythmiker auch nicht rein. Sind sie Melorhythmiker? Ein ganz klares Nein. Und die Krähenvögel eröffnen die vierte und damit auch letzte Kategoriegruppe, die wie gesagt nur für Gesänge gilt. Und allein das schließt auch schon ein bisschen die Krähen aus, weil so sie gehören zwar zu den Singvögeln, diese ganze Gruppe der Krähenvögeln, aber so einen richtigen Gesang haben die eigentlich nicht. Eher Rufe, Kontaktrufe und andere Arten von Balzverhalten, mit denen sie ihr Territorium abgrenzen. Deswegen gehören sie ähnlich wie die Spechte, die meisten zumindest, für mich in die vierte Gruppe, und die heißt einfach ganz simpel der ganze Rest. Also alle Vögel, die du nicht einsortieren kannst in Rhythmiker, Melorhythmiker und Melodiker, die packst du einfach in die vierte Gruppe. Der Rest. Und erinnere dich dran, diese Gruppen gelten nur für die Gesänge und dienen dazu, aus dem Brei einzelne Stimmen herauszusortieren. Wir waren gestern in heller Aufregung hier auf dem Platz und ein bisschen abgelenkt von den Stimmen in der Luft, da uns die Spuren im Boden stark beschäftigt haben. Wir haben auf unserem Hof, also keine 20 Meter vom Haus entfernt, eine große Baustelle gehabt in den letzten Wochen und haben ein riesen Loch gebuddelt und für unseren neuen Teich. Und zeitgleich hatten wir noch eine Neuerung in den letzten Wochen auf dem Hof. Wir hatten nämlich Schafe zur Pflege, einen kleinen Bock, der hat noch jeden Tag Flasche bekommen, und dazu ein Gastschaf, damit der Bock keine Depression kriegt, wenn er da alleine rumsteht. Und gestern finde ich tatsächlich große hundeartige Trittziegel an dieser Teichbaustelle, wo überall viel Matsch und Schlamm und Lehm ist. Der Boden war ja sehr gefroren, wir haben es gerade sehr kalt. Das heißt, die Spuren waren nicht taufrisch, die waren bestimmt 2-3 Tage alt. Und erstmal so ein einzelnes Trittziegel, kann man nicht sofort sagen, auf Wolf, aber es hatte viele wölfische Charakteristika. So, und dann gucken wir da, und es war mit Papa auf dem Weg hoch zum Zinken. Und dann habe ich am frühen Morgen gestern nochmal allein geschaut und dann etwas gemacht, was wir Sign-Cutting nennen. Also man überspringt die Flächen, wo man schlecht Spuren sieht oder wozu viele Spuren auf einem Haufen sind, und sucht nach Plätzen, von wo aus die Tiere reingelaufen sein können in dieses Gebiet, um dann einzelne Merkmale klarer herauszuarbeiten, um die Frage zu beantworten, war es wirklich ein Wolf oder eventuell einfach nur ein großer Hund, was ungewöhnlich ist, weil Hunde in der Größe haben wir jetzt hier nicht. Von den Spaziergängern, die unseren Platz mit als Spaziergangsrunde nutzen. Diese Hunde sind alle etwas kleiner. Und siehe da, auf dem Feld kam ein Wolf im geschnürten Trab genau auf unseren Platz zu und ist über den Platz gelaufen. Und sie waren lange nicht mehr jetzt hier so in der Nähe, zumindest nicht so, dass wir es mitbekommen haben. Und haben uns gestern viel mit beschäftigt. Und es war aufregend und schön, weil so nah auf dem Hof direkt waren sie vorher noch nicht. Also zumindest nicht, dass ich das wahrgenommen hätte. Und nun ist unsere Vermutung, war es vielleicht der Geruch der Schafe, war es der Geruch dieser offenen großen Bodennarbe, der ihre Neugier gestört hat und sie hat so nah rankommen lassen. Wir wissen es nicht genau, aber da habe ich wieder mal gemerkt, beim Studieren der Spuren dort und beim Heraustüfteln, könnte das wirklich Wolf sein oder nicht, und messen, da guckt man viel auf den Boden, und die Vögel helfen dir dabei, deine Wahrnehmung gleichzeitig parallel zum Fokussieren auf einen kleinen Raum vor dir, parallel deine Wahrnehmung weit, weit, weit in die Landschaft hinauszudehnen, weil natürlich waren die Vögel drumherum aktiv und natürlich waren Vögel hörbar und sie halten dich an, immer wieder mal innezuhalten und den Blick auch zu heben und zu schauen, was passiert um dich herum. Es gibt Gegenden in der Welt, wo es lebensgefährlich sein kann, sich ausschließlich auf eine Spur vor dir auf dem Boden zu konzentrieren, weil dann kriegst du nicht mit, wenn der Leopard sich an dich anschleicht oder der Löwe oder irgendwo ein Elefantenbulle, der sehr leise sein kann, plötzlich viel zu nah an dir dran ist und Angst vor dir kriegt und dich vor Angst einfach mal tottrampelt. Und als ich diese Wolfsspuren da angeschaut habe, habe ich ein schönes Geräusch gehört. Die hat vorgestern auch schon gesungen, aber gestern war sie wieder sehr klar hörbar und zwar vom Zinken aus. Und die wird später ein bisschen weiter in den Wald reinziehen, weil sie am Zinken direkt, jedenfalls in den letzten Jahren, nicht gebrütet hat. Und das ist auch eine Taubenart, die ich in die Gruppe der Rhythmiker packen würde. Aber man kann sie auch in die Gruppe der Melorhythmiker packen, weil diese Gruppen dienen ja nur dazu da, die Gesänge so ein bisschen vorzufiltern, vorzukategorisieren. Da hatte ich auch eine schöne Rückmeldung von Finn, der mir mit 5 Ausrufezeichen schrieb: Ich habe einen Rhythmiker! Und danach hat er genau in Form von Buchstaben den rhythmischen Gesang wiedergegeben. Und es war ganz klar, so wie er das beschrieben hat, so wie er den Rhythmus beschrieben hat, so wie er den Gesang beschrieben hat, welche Buchstaben er genutzt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, es kann sich da nur um die Finkmeise gehandelt haben. Jedenfalls zurück zu dieser Taube. Die ist stark abhängig von einem anderen Vogel, von einem großen schwarzen Specht. Flugruf. Ruf, wenn er am Baum sitzt. Meine Freundin Annette, die hat den Rückenschmerzvogel getauft, weil der, wenn er am Baum sitzt, schreit: Aua, mein Rücken, aua, mein Rücken. Und der schlägt große, große Löcher in die Bäume, in denen dann diese Hohltaube brütet und ihre Jungen aufzieht. Sie ist so ein bisschen für mich auch die Scout-Taube, weil im Wald ist sie sehr heimlich, auf dem Feld ist sie öfter mal zu sehen, aber schwer zu unterscheiden von Ringeltaube. Da muss man ein bisschen im Flug auf die Kopfneigung achten. Ringeltaube hat den Kopf nach oben gebeugt, Hohltaube hat sie relativ gerade. Der Hohltaube fehlt der weiße Streifen am Hals und sie hat einen etwas schnelleren Flügelschlag als die Ringeltaube. Und die Hohltaube macht so: Hu, wupp, 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 hu, wupp. Für mich klingt es ein bisschen wie Tauziehen, wie hau ruck, hau ruck, hau ruck. Deswegen heißt sie auch manchmal bei mir der Tauziehvogel. Und das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu weiteren Werkzeugen, um euch Stimmen, und da können wir auch, viele dieser Werkzeuge können wir auch benutzen für die anderen Klangäußerungen, die ich auch zu den Stimmen zählen würde. Also nicht nur Gesänge, sondern auch diese große Gruppe der Rufe. Es geht um Werkzeuge, wie kann ich mir Klangäußerungen merken? Und wir haben viele von diesen Werkzeugen zwischendurch immer schon wieder besprochen oder beispielhaft uns damit beschäftigt. Und ich will die noch mal, will einige von denen nochmal kurz zusammenfassen. Ihr könnt da gerne noch weitere entwickeln. Das erste Werkzeug hatten wir gestern bei den Melorhythmikern, beim Buchfink und bei der Goldammer. Bei denen funktioniert es wunderbar. Bilde einen Satz, der zu dem Gesang passt. Ich hab dich lieb. Wie gestern Michael geschrieben hat in der Telegram-Gruppe. Was hat er geschrieben zum Buchfink? Oh Gott, jetzt habe ich es vergessen. Aber lest's nach. Michael hat einen schönen eigenen Satz für den Buchfink entwickelt. Das ist eine super Möglichkeit. Wenn da kein Satz drauf passt, wird es vielleicht nur ein Wort oder wären es vielleicht nur ein paar Buchstaben. Zizibä, zizibä. Kontaktruf von der Kohlmeise. Ruf vom Buchfink: Pink, pink, pink. Oder Typ, zieht, zilp, klick, tick. Das sind Buchstaben, mit denen wir den Ruf oder Teile von Gesängen umschreiben und beschreiben können. Die dritte Möglichkeit ist, kreiere eine Metapher oder ein Bild Wir haben das gestern oder vorgestern gehabt in Verbindung mit dem Rotkehlchen. Also der Gesang klingt perlend wie ein herabfließender kleiner Gebirgsbach. Das Bild dieses Gebirgsbaches ist eine Metapher, mit der du im Gehirn Verknüpfungen erzeugen kannst, die dir hilft, den Gesang sich zu merken. Viele finden, dass die Kohlmeise wie eine rostige Schraube klingt. Ich kann damit nichts anfangen, aber für die, die es passt, ist es super, weil es hilft, sich einfach Stimmen zu merken. Also die rostige Schraube wäre ein schönes Bild. Ein weiteres ganz wichtiges Werkzeug, was ich immer mit dazu nehmen würde, egal ob ich die Stimmen umschreibe, beschreibe, ein Bild dazu kreiere, das kann man schlecht durchs Hören zeigen, aber nutzt deinen Körper dazu. Ja, musst nicht den ganzen Körper benutzen und dann einen wilden Balztanz aufführen. Es reicht, wenn deine Hand mitwippt mit dem Gesang, weil die Hand beschreibt dann wie so ein Sonogramm, also eine grafische Aufzeichnung einer Stimmäußerung, zeichnet dann sozusagen in die Luft den Rhythmus und die Grundstruktur dieses Gesanges auf. Und das ist ein ganz wichtiges Werkzeug, weil manchmal merkt sich der Körper bestimmte Stimmen viel schneller und anders, als es der Kopf kann. Der Kopf braucht schnell Antworten, braucht schnell eine klare Lösung. Wer ist das jetzt eigentlich? Oder ist es der wieder? Und die Hand macht einfach eine Bewegung, die dann drin ist, und irgendwann verselbstständigt sich das und ist ein wunderbares Werkzeug, um Stimmen wiederzuerkennen. Weil darum geht es erstmal, um diese einzelnen Buchstaben vom Vogelalphabet sich zu erschließen, um dann später Worte zu bilden, Sätze und dann mitzusprechen da draußen bei der großen Sprache. Bei der Sprache der Natur ist es wichtig, Vögel wiederzuerkennen. Und eine weitere Hörübung, die ich heute vorstellen möchte, die nenne ich das Ankerspiel. Es baut so ein bisschen drauf auf die Übungen, die ihr gestern hattet. Und die Übung, erinnert euch, da ging es darum, eine Vogelart herauszuhören, ohne sie direkt benennen zu müssen. Aber super, wenn du weißt, aha, da singt definitiv eine Amsel. Doch wenn du dir nicht sicher bist, dann lass es. Dann benenn sie nicht und sag, ah, da ist der Flöter, der Melodiker oder der Rhythmiker, das ist egal. Und wenn du einen Gesang herausgearbeitet hast mit deinem Ohr, dann beginn dich zu bewegen von diesem Gesang weg in die entgegengesetzte Richtung. Oder ja, auf jeden Fall nicht hin, um den Vogel nicht zu stören, nicht aufzuscheuchen. Der Vogel soll dort sitzen bleiben, aber du entfernst dich nur so weit, wie dein Ohr in der Lage ist, diesen Sänger immer noch zu hören. Das heißt, du brauchst also einen Vogel, der konstant und erstmal über einen gewissen Zeitraum singt und der klar heraushörbar ist. Und ein Vogel, der sich dafür super eignet, ist die Singdrossel, weil die über weite, weite Strecken zu hören ist. Auch die Ringeltaube ist über weite Strecken zu hören. Amsel ist auch hervorragend. Rotkehlchen ist viel herausfordernder, weil es auf weitere Entfernung sehr zart wird. Kohlmeise ist auch schwierig, weil diese Vögel sich ständig bewegen und ständig unterwegs sind und mal singen und mal wieder aufhören. Buchfink wäre auch ein super Kandidat. Also du bewegst dich also weg. Sagen wir mal, nach den ersten 20, 30, 40 Metern bleibst du stehen und fragst dich wieder die Frage, wo ist der zweite? Und Ankerspiel heißt diese Übung deswegen, weil du quasi mit dem Vogel, den du als erstes dir rausgepickt hast, sowas wie so einen akustischen Anker wirst. Und an dem hältst du dich fest, mach dann Band draus, eine Schnur, eine Angelsehne, wie auch immer du das benennen möchtest, und gib dem eine Farbe. Das ist mein braunes Ankerseil zu diesem Amselbock, der dort hinten singt und so schön flötet. Und dann bewegst du dich weg und fragst dich wieder, wo ist der zweite? Und wenn du ihn hörst, wirfst du dein zweites Ankerseil aus und bewegst dich noch weiter weg. Bis an die Grenze, wo dein Ohr noch in der Lage ist, das allererste Seil zu hören. Und du versuchst dann in dieser Übung so viele Ankerseile wie möglich auszuwerfen. Und ihr werdet merken, das ist nicht so leicht, weil der eine Vogel hört dann auf zu singen oder der eine Vogel ändert seine Warte, also der Platz, von dem aus er singt. Und das sind Momente für mich, wo das Seil einfach dann schlaff auf dem Boden liegt. Dann fängt der Vogel wieder an zu singen und das Seil strafft sich wieder. Und so, du kannst dieses Bild mitnehmen, du stehst quasi oder bewegst dich in dieser Landschaft und hast überall farbige Schnüre von einer Farbe, die eine Art symbolisieren, die dich in der Landschaft verorten und dein Ohr dabei helfen zu trainieren, Vogelgeräusche über lange Distanzen wahrzunehmen und gleiche Geräusche wieder herauszupicken. Wenn du schon fortgeschritten bist, kannst du das Gleiche machen mit mehreren Seilen. Also du wirfst ein Seil aus zur Amsel, du wirfst ein Seil aus zur Singdrossel, du wirfst ein Seil aus zur Feldlerche, die ist ein sehr bewegliches Seil, weil die Feldlerche sich auch viel bewegt. Und du wirfst noch ein Seil aus zum Buchfink und wenn deine Ohren schon richtig geschult sind, wirfst du noch ein Seil aus zum Rotkehlchen. Und guckst, wie viele Seile kannst du parallel zu wie vielen verschiedenen Individuen auswerfen. Und wenn du das übst und übst und übst und immer wieder wiederholst, diese Übung, dann bist du irgendwann ein Zweibeiner, der sich durch den Raum, durch Natur, durch Umwelt bewegt und komplett vernetzt ist. Du schließt dich quasi an das Kommunikationssystem da draußen, obwohl du noch nicht klar alles verstehen kannst vielleicht. Also das wirst du auch nie. Mir geht es auch genauso. Immer wieder sind viele, viele Fragezeichen da, weil diese Sprache der Vögel wirklich teilweise sehr komplex sein kann. Und manchmal kann sie ganz eindeutig und ganz klar sein. Aber du lockst dich ein in dieses Nest und in dieses Netz und bist komplett miteinander verankert. Ist doch ein schönes Bild irgendwie, oder? Also ich finde das super und ich mache das sehr gerne. Manchmal bauen wir ganze Vogelwanderungen auf, sind 1,5 Stunden lang unterwegs und bewegen uns 1,5 Stunden lang um ein Seil herum und ziehen einen großen Kreis und haben immer wieder diesen einen präsenten Vogel. Das Thema hatten wir gestern ja auch. Es gibt immer irgendwie einen Vogel, der besonders heraussticht, ob nun tagesweise, jahresweise oder auch nur innerhalb einer kurzen Vogelwanderung von 90 Minuten. Und es hat, glaube ich, nichts mit dem Vogel an sich zu tun oder mit der Art. Es hat hauptsächlich, glaube ich, mit deiner eigenen Wahrnehmung zu tun. Also bei mir war es im letzten Jahr die Stieglitze, die sind, ich glaube, durch die beiden trockenen Sommer hatten die so eine hohe Populationsansteigerungsrate, dass die so präsent sind bei uns am Platz das ganze Jahr über. In den Vorjahren ist mir der Stieglitz einfach nicht so aufgefallen, wie jetzt auch immer noch. Stieglitze sind überall bei uns. Okay. Also ich hoffe, ihr habt Spaß beim neuen Spiel. Und jetzt ist es mal wieder soweit. Raus aus euren Häusern, Fenster auf und denkt immer daran, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das bedeutet, kleine Erfolge sind das, an denen ihr euch messen solltet. Wenn du einen Vogel erkennst, oder nur eine Gruppe erkennst oder nur in der Lage bist, Gesang von Ruf eindeutig zu unterscheiden, dann hast du einen Erfolg gehabt und das ist richtig super. Und wenn du gar nichts erkannt hast oder eine Übung, die dir total misslingt oder nicht funktioniert oder du es gar nicht geschafft hast, morgens früh aufzustehen, das spielt überhaupt keine Rolle, weil die Vögel sind den ganzen Tag lang wach. Und wenn du es einfach nur geschafft hast, eine Minute lang dich hinzustellen da draußen und innezuhalten, dein Gespräch mit jemandem zu unterbrechen, deine Tätigkeit zu unterbrechen und einfach nur zu lauschen und dich an diesem wunderbaren Dankesgebet der Vögel an die Schöpfung einfach nur zu erfreuen und es einfach nur zu hören, ohne zu interpretieren, ohne irgendwas zu wollen, dann hast du schon alles richtig gemacht. Weil worum es letztendlich geht, das wissen wir alle, ist sich zu verbinden mit denen da draußen, weil unser Kopf es immer wieder schafft, dass wir so schnell in Trennung gehen. Es hat seine Vorteile, aber auch seine Nachteile. Und die Vögel helfen uns stetig, uns daran zu erinnern. Es geht im ursprünglichen Sinne eigentlich um den Moment und um die Verbindung in diesem Moment. Also, viel Spaß heute mit den Vögeln. Euer Vologe Paul.